Also, wenn eine Gruppe junger Leute mit dem Auto unterwegs ist, dann gibt es immer einen, der oder der nüchtern ist. Genau. Mindestens einer trinkt nichts. Einer muss nüchtern bleiben, und zwar der am Steuer. Warum ist denn Autofahren unter Alkoholeinfluss so gefährlich oder verboten überhaupt? Ist das so Vermiesen vom Spaß oder? Warum ist es so gefährlich? Ich frage mal die, die immer öfters mal betrunken Auto fahren, ihr wisst es ja. Schlecht beurteilen kann man, genau, die Lage falsch einschätzen. Vielleicht die Geschwindigkeit überschätzen oder die Straßenverhältnisse. Die Realität nimmt man nicht richtig wahr. Die Reaktion ist verlangsamt, auch wenn man vielleicht denkt, heute ist man richtig gut drauf. Gerade anders ist es. Nüchternheit, um das geht es heute. Es gibt bei Unnüchternheit erhöhte Unfallgefahr, Verletzung anderer, sogar Tod oder schlimmer Schaden für andere Menschen. Unnüchternheit bringt immer Leid. Und im Neuen Testament, da haben wir 7 Verse, die über Nüchternheit reden, und die wollen wir uns heute zu Gemüte führen. Ihr habt die auf dem Zettel, der auf eurem Stuhl liegen sollte, hinten alle aufgelistet. Mir war das mal wichtig im Zuge der ganzen Corona-Debatten, die man so mitbekommt, oder Diskussionen, mal über das Thema Nüchternheit nachzudenken. Und das möchte ich gerne heute auch mit euch teilen. Es hat länger gedauert, bis ich einen Bierkasten gefunden habe mit 11 Flaschen. Also der passt zur Predigt, also 11 Verse im Neuen Testament. 11-mal kommt dieses Wort nüchtern vor, und das ist der Kasten dafür. Und es gibt hier eine neue Brauerei, also die habe ich selbst gegründet. Und das ist die Nüchternbräu. Nüchternbräu. Und 10 Flaschen davon habe ich ausgeteilt an die verschiedenen Brüder, und jede Flasche hat ein eigenes Etikett mit der Bibelstelle dazu, dass wir uns das heute bewusst machen, dass das sehr wichtig ist, nüchtern zu sein. Also die Männer müssen die Bibelstelle vorher schon aufgeschlagen haben und dann bereit sein, wenn ich euch aufrufe während der Predigt, dass ihr dann aufsteht und es laut vorlest. Okay? Also immer irgendwie jetzt nüchtern sein und wachsam, wenn euer Einsatz kommt. Da steht unten drauf, nach dem biblischen Reinheitsgebot von 1. Korinther 15,34 gebraut. 15,34, das ist ja fast ein geschichtsträchtiges Alter, da ist bestimmt irgendwas, wahrscheinlich ist der Luther da gerade in den Kindergarten gekommen oder irgendwas. Auf alle Fälle Reinheitsgebot von 15,34, weil dort im 1. Korintherbrief werden wir auch zur Nüchternheit ermahnt. Auffällig ist jetzt aber, dass keine der 11 Bibelstellen im Neuen Testament von der Nüchternheit in Bezug auf Alkohol sprechen. Bei keiner Stelle geht es um den Alkohol, um die Nüchternheit, sondern es geht immer um eine geistliche Nüchternheit. Das ist wichtig, das finde ich bemerkenswert. Ich habe die ganze Zeit schon gewartet auf irgendwelche Stellen mit Alkohol, aber da kam keine, zumindest nicht dort. Es gibt auch Stellen über Alkohol. Das griechische Wort, das da 11-mal vorkommt im Neuen Testament, das kommt auch daher. Es geht darum, die Mäßigung vom Weingenuss. Ursprünglich diese Bedeutung von dem Wort heißt, dass man sich mäßigt, was den Alkohol angeht. Aber Petrus und Paulus, diese 2 Brüder, die in ihren Briefen uns ermahnen zur Nüchternheit, die reden immer von einer geistlichen Nüchternheit. Unsere Fahrt Richtung Himmel, die ist viel wichtiger als die Fahrt zum Biergarten oder zum Gasthaus. Und die ist vor allem auch viel gefährlicher. Es lauern viele Gefahren auf uns. 2. Timotheus 2, 26.
Sodass sie wieder nüchtern werden und sich aus der Stimme des Teufels losmachen, nachdem sie sich von ihm haben einfangen lassen, ihm zu willen zu sein.
Danke. Also in 2. Timotheus 2,26, ihr dürft ja dann die Stellen, könnt ihr zu Hause mal alle nochmal nachstudieren, auch im Zusammenhang. Da geht es darum, dass Leute bereits gefangen worden sind. Und zwar gefangen vom Satan zu tun seinen Willen. Die sind von ihm eingefangen worden, sie sind verstrickt worden. Und sie sollen daraus wieder nüchtern werden, sie sollen wieder herauskommen aus dieser Gefangenschaft. Das kann uns passieren, das kann dir passieren, dass wir vom Teufel so eingefangen werden, dass wir willens sind, zu tun seinen Willen. Also das finde ich sehr beängstigend und daher soll uns davor bewahren. Sie sollen wieder nüchtern werden aus der Verstrickung des Teufels. Und der Timotheus soll sozusagen sie ermahnen und zurechtweisen, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden. Also eine Stelle spricht davon, dass schon Leute unnüchtern waren oder gefangen worden sind. 1. Petrus 5, Vers 8.
Seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift zu Lehre der Brüder und der Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er besiegen kann.
Danke. 1. Petrus 5, Vers 8. Der Teufel, der Widersacher, geht umher, wird ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Stell dir vor, wie du aussiehst, wenn der Löwe dich verschlungen hat, zerfleischt, zerfetzt. Davor sollen wir uns hüten. Wir sollen nüchtern sein und wachen, damit wir nicht vom Teufel verschlungen werden, der wie ein brüllender Löwe umhergeht. Wachen und nüchtern sein. Im Straßenverkehr steht ein Schild, da steht drauf 100 km/h. Und wenn du 130 fährst, wie es mir heute manchmal passiert ist, bei den Gedanken an euch, weißt du, ich konnte mich gar nicht mehr bremsen, aus Vorfreude auf Traunreuth, ich wollte es rechtzeitig schaffen. Wenn du dann geblitzt wirst und einen Führerschein verlierst, dann ist das richtig, das ist gerecht. Hast damit gerechnet, hast es in Kauf genommen, musst auch die Strafe dafür zahlen. Der Teufel macht es aber anders. Der hängt an der Bundesstraße ein Schild drüber, da steht 180 drauf. Und wenn du dann deinen Führerschein verlierst, dann freut er sich. Die Feuerwehr, also wir haben 3 Kinder, die bei der Freiwilligen Feuerwehr sind, und wenn irgendein Unfall ist, dann stellen die überall Schilder auf. Achtung Ölspur, weil sie dich beschützen wollen vorm Unfall. Der Teufel macht es anders, der räumt das Schild zur Seite und schüttet noch 10 Liter Öl dazu. Und wenn du dann da vorbeirauscht und in den Graben landest, dann freut er sich. Das ist seine Taktik. Und geistliche Nüchternheit bedeutet, dass wir mit diesen Fallen rechnen, dass wir wach sind und immer da auf der Hut sind, wo die nächste Falle lauert. Jetzt im Rückblick die letzten 10 Jahre in Hutturm, muss ich sagen, dass jedes Mal, wenn ich dachte, jetzt ist eigentlich alles soweit gut in der Gemeinde, oh, jetzt haben wir gerade Frieden, es ist Ruhe, da macht es Bumm oder es kommt eine E-Mail oder irgendein Anruf oder irgendeine Nachricht und sofort ist es irgendwie wieder alles am Wanken. Die ganze Zeit müssen wir wachen. Das ist eine schwierige Sache und eine kräftezehrende Sache, aber wir müssen uns dazu ermutigen und gegenseitig anspornen. Nüchternheit heißt, wir rechnen damit, dass der Teufel uns Fallen stellt. Und wenn wir das Wort Gottes kennen, oder sagen wir mal die Straßenverkehrsordnung, dann wissen wir ja, auf der Landstraße kann kein 180-Schild sein. Und so ist es auch im geistlichen Bereich. Wenn wir die Schrift kennen, dann wissen wir ja, so und so kann das nicht sein. Wir haben jetzt einen Bruder zu uns bekommen in die Gemeinde, seit einigen Wochen ist der bei uns, der war jetzt jahrelang in der Wort- und Geistbewegung und da haben wir mal einen 3-Stunden-Spaziergang gemacht und da hat er selber gesagt, er kann das gar nicht glauben, wie er das so lange glauben konnte. Die ganzen Lügen, die ganze Zeit dort gepredigt werden. Er ist selbst über sich erschrocken, wie lange, 5 Jahre, 10 Jahre, hat er das gar nicht gemerkt. Und jetzt sieht er völlig klar, jetzt ist er sozusagen nüchtern geworden durch die wahre Predigt des Wortes Gottes und durch das Bibelstudium ist er zu der Erkenntnis gekommen, dass sehr vieles in dieser Sekte gelogen ist. Und ich habe mich gewundert, wie kann das sein, dass so ein Bruder, der so um Herrn redet und so fit ist und irgendwie und so lebendig ist im Glauben, dass der tatsächlich 10 Jahre dort war und es gar nicht gecheckt hat, dass es ein riesengroßes Lügengebäude ist. Aber es hätte auch ich sein können oder du, wie wir es vorhin in 2. Timotheus gelesen haben. Man kann da verstrickt werden, zu tun den Willen des Teufels. Und die letzten beiden Jahre haben uns sicherlich sehr hier herausgefordert. Mir kommt es fast so vor, wenn ich in verschiedenen Gemeinden jetzt war, dass überhaupt dass nicht die totale Depression uns niederdrückt, dass das schon eine Freude ist, wenn wir das schaffen, dass irgendwie noch ein bisschen Leben da ist, weil das jeden von uns so beeinträchtigt. Und wir haben auch gesehen die letzten 1-2 Jahre, dass die Unterscheidung, was Wahrheit und Lüge ist, dass es immer schwieriger wird. Wem kann man jetzt wirklich glauben? Also wenn du irgendein Thema suchst im Internet, dann wirst du immer alles finden, was du glauben willst. Ich habe zum Beispiel jahrelang, jetzt ist er ein Bruder, aber einen Mann begleitet, der total von Zeugen Jehovas Lehre so verstrickt war und hat halt dann immer was gesucht, ist Jesus Gott oder ist die Dreieinigkeit wahr? Und dann ist er immer bei den falschen Seiten gelandet, immer bei irgendwelchen sektiererischen Seiten, weil für uns ist das so selbstverständlich, wir schreiben da nicht dauernd drüber. Ich habe immer zu ihm gesagt, du musst mal vorher schauen, wo du hier wieder fischst und was du hier in dich aufnimmst, aus welcher Quelle es kommt. So wichtig, dass wir lernen, alles, was wir hören und sehen, am Wort Gottes zu prüfen. Also welcher Instanz in der Welt kann man jetzt im Moment wirklich Glauben schenken? Bin mir gar nicht so sicher. Immer deutlicher wird, dass wir uns auf die Schrift verlassen müssen. Die Debatte, ob jetzt bei uns in der Arbeit und überall, es ist ja jeden Tag das gleiche Spiel, es ist, wer lässt sich impfen, ist Corona echt oder ist es nur Erfindung, um uns zu knechten oder uns einzuwickeln oder uns zu entrechten? Sehr schwierig. Als unser erster Sohn, der David, den kennt ihr noch, als er noch klein war hier in der Gemeinde, da waren wir mal in Österreich im Urlaub auf so einem Spielplatz und da gab es so ein Karussell, wo so eine runde Scheibe und da kann man halt so schnell drehen. Und da in der Mitte ist eine Stange und dann habe ich zu ihm gesagt, also, du musst ganz in der Mitte bei der Stange ganz festhalten, also im Zentrum. Und wenn man dann ganz in der Mitte ist und den Schwerpunkt so verlagert, dass man genau im Mittelpunkt ist, dann kann er noch so schnell von außen drehen, das macht nichts. Weil es innen ziemlich langsam ist. Aber er ist irgendwie abgerutscht und immer mehr nach außen und hat es 5 Meter oder noch weiter in die Wiese geschleudert. Und hier hat man gedacht, der ist tot. Das war Wahnsinn. Also bei den ersten Kindern, weißt du, da versucht man ein bisschen rumschmeißen und hochschmeißen und einfach irgendwie schleudern und so. Aber das vergisst er nie. Ich sehe nur den Buben wieder so mit, keine Ahnung, 1,5, 2 oder 3. Wieder so wupp, so zuckst du über die Wiese fliegt und da im Gras landet. Boah, das ist ein Schock. Aber so ist es auch geistlich. Also wenn wir uns beim Herrn in der Mitte, im Zentrum oder da, wo die Schrift, in der Schrift ganz nah festhalten und uns da in der Mitte aufhalten, dann dreht sich's eigentlich ziemlich langsam. Und dann ist auch egal, in welche Richtung es sich dreht, weil es uns dann nicht nach außen schleudert. Und das ist wichtig. Also wir haben jetzt eigentlich schön erlebt in der Gemeinde, wie wir über die ganzen letzten 1-2 Jahre jetzt wieder her uns bewahrt hat vor Infektionen, wie wir immer uns auch versammeln durften und unsere Gebetsstunden halten. Das haben wir immer so irgendwie unterm Radar geblieben und wir sind gut durchgekommen. Das ist für uns also eine Feuerprobe. Die Verfolgung kann ja noch schlimmer werden. Besonders tragisch bei Unnüchternheit ist es, wenn die Leiter unnüchtern werden. Wenn der Fahrer besoffen ist, dann wird es wirklich schwierig. Und deshalb haben wir auch 4 Bibelstellen, wo es um Verantwortungspositionen in der Gemeinde geht. Wir hören mal auf 1. Timotheus 3, Vers 2.
Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren.
Danke, nüchtern. Eine der Eigenschaften vom Ältesten. Als ich hier in die Gemeinde kam, da war ich gerade ganz junggläubig und der Martin Peth hat sich meiner angenommen und ich war oft bei ihm im Keller gewesen und wir haben viel geredet und so und ich habe dann immer irgendwelche Ideen gehabt und dann war ich wieder für irgendwas ganz begeistert und da war jemand, der war total offen für das Evangelium und ich habe gesagt, Martin, der bekehrt sich noch heute und so und der Martin hat immer gesagt, ja, jetzt schauen wir mal, jetzt warten wir mal und es hat mich immer so aufgeregt, weil das war wie so ein Bremsklotz. Aber er war einfach nüchtern. Weißt du, der war nicht wie so ein Fähnchen im Wind die ganze Zeit links und rechts, sondern es hat sich dann doch immer wieder bewahrheitet. Er hat halt schon einige Jahre Erfahrung gehabt und es hat sich irgendwie für mich sehr positiv ausgewirkt. 1. Timotheus 3, Vers 11. Danke. Nüchtern sollen auch die Frauen der Leiter sein. Wir hatten gestern eine Frauenstunde bei uns, also evangelistische Frauenstunde und dann noch eine Frauenstunde für die Schwestern in der Gemeinde mit der Nicola Vollkommer oder so ähnlich heißt sie. Und da hat die Eva mir berichtet, dass bei ihnen in der Gemeinde mal so war, da gab es Ärger über die Ältesteneinsetzung und dann gab es einen Krieg unter den ältesten Frauen. Und die haben alle nicht mehr mit ihr geredet. Die haben sie einfach links liegen lassen. Wollten nichts mehr mit ihr zu tun haben. Also wenn die Frauen unnüchtern sind, besonders die Frauen der Leiter, das kann auch wahnsinnig schwierig für die Versammlung sein. 2. Timotheus 4, Vers 5. Danke. Also auch ein wichtiger Rat an den Timotheus, dass er nüchtern sein soll. Schon als junger Bursche, vielleicht war er da nicht mehr so alt im 2. Timotheusbrief, aber wichtig für einen Apostel, für einen Missionar, Nüchternheit. Titus 2, Vers 2. Danke. Macht es. Ja, mich hat dann ein Brief erreicht von einem Missionswerk, ist schon einige Wochen her, 6 Monate sogar schon her. Da wurde die Situation in diesem Missionswerk geschildert, wie schwierig es geworden ist. Es gab eine schlimme Spaltung. Der Grund war, dass der Missionsleiter, als sich nur noch um Verschwörungstheorien gedreht hat, was Corona angeht. Und die Brüder im Vorstand von dieser Mission haben dann an alle Freunde und Unterstützer diesen Brief geschrieben. Und da zitiere ich mal 2, 3 Sätze. Die Mission hat in den vergangenen 6 Monaten eine andere Ausrichtung erhalten, die das Missionswerk aus unserer Sicht schwer beschädigt hat. Veröffentlichungen über das Missionswerk sind für einen Großteil der Mitglieder nicht tragbar, da sie zum zivilen Ungehorsam ermutigen und viele Christen in Gewissensnöte bringen. Die Brüder schreiben dann hier im Vorstand, dass sie ihre übertragenen Aufgaben zur Verfügung stellen und das Missionswerk verlassen, dass sie dazu gezwungen sind. Und somit werden von 23 Mitgliedern Anfang des Jahres nur noch höchstens 9 verbleiben. Stell dir das vor, wenn das passiert. Und wenn ein ganzes Missionswerk mit angeschlossenen Missionaren und Hunderten von Unterstützern so eine schlimme Spaltung erlebt, weil einfach Unnüchternheit eingekehrt ist und der Fokus sich verschoben hat. Schau, wenn ihr jetzt diskutiert am Arbeitsplatz oder in den Medien das von Israel mitbekommt, da fragen die Leute immer, ja, wie kann denn das sein? Wieso gibt es denn da keinen Frieden? Wieso hört das nicht auf? Ja, wir wissen, warum es nicht aufhört. Das hört erst auf, wenn der Friedefürst kommt. Dann gibt es erst Friede. Wir können das ganz anders beurteilen, weil wir die Schrift kennen. Wir wissen, das muss geschehen. Und der Jesus sagt, wir sollen nicht ängstlich sein, wir sollen uns nicht aufregen, nicht erschrecken lassen. Warum sollen wir denn Verschwörungstheorien glauben? Wir haben eine Verschwörungspraxis. Und die Verschwörungspraxis ist, vielleicht heute, vielleicht in Monaten, Jahren, ich weiß es nicht, aber die Verschwörungspraxis ist, dass der Teufel den Antichristen auf die Bühne bringt, auf die Bühne der Welt, und dass sie zusammen mit dem falschen Propheten die ganze Welt verführen werden. Das ist eine Verschwörungspraxis, das läuft. Mehr oder weniger jetzt bahnt sich's an, wird immer schlimmer. Ich weiß es nicht, wie weit wir schon gekommen sind. Aber wir wissen doch, dass der Herr alles unter Kontrolle hat. Und ich glaube, der Herr wünscht es, dass wir einfach ruhig bleiben, besonnen und nüchtern sind. So, beim ersten Kind, da gebe ich zu, da war das wirklich schwierig mit der Eva, mit mir. Wir waren total aufgeregt und aufgelöst und aus dem Häuschen und wussten nicht, was kommt auf uns zu. Aber so im Laufe der Jahre, wenn man das vierte Kind bekommen hat oder das fünfte, dann ist es alles irgendwie ein bisschen mehr Routine geworden. Und dann lagen wir mal abends im Bett, müde, in Straubing damals noch. Und dann sage ich, wow, das war wirklich ein stressiger Tag heute, weil ich bin so fertig. 10 Uhr, 22 Uhr, die Kinder haben schon geschlafen. Sagt Evi, ja, ich habe keine Kraft mehr. Plötzlich sagt sie, ich glaube, es geht los. Ich sage, na bitte nicht, das kann jetzt nicht wahr sein. Doch, ich glaube, es geht los, na. Es war gerade so ein schöner Feierabend und irgendwie, weißt du, dann kam das so dazwischen. Die erste Wehe. Aber es ist immer bei der herannahenden Entbindung ist immer die Frage, ist es nur eine Wehe oder kommt er? Die ganze Zeit. Ist nur Wehe oder kommt er? Und das fragen wir uns geistig. Es kann sein, das ist eine Wehe. Die wird weggeatmet. Und dann kann sein, dass wieder Ruhe einkehrt. Vielleicht ist nächstes Jahr wieder alles so, wie es vor 2 oder 3 Jahren war. Aber halt bestimmt sicher ist, die nächste Wehe kommt. Und darum müssen wir wachen oder nüchtern sein. Wachen und nüchtern sein. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, dann ist gut. Wenn wir keine Zeit mehr haben, umso besser, dann kommt der Herr. 1. Thessalonicher 5, Vers 6. Und 1. Thessalonicher 5, Vers 8.
Wir aber, die von dem Tage sind, lasst uns nüchtern sein. Angefangen mit Brustarmischen zu laufen und der Liebe und als Helm der Hoffnung der Seligkeit.
Danke. Also der Abschnitt ist überhaupt sehr wichtig. 1. Thessalonicher 5, von Vers 1 an, das könnt ihr euch auch zu Hause nochmal anschauen. Im Blick auf die Welt, die schläft, dass wir nüchtern sein sollen und uns unterscheiden sollen. Dass wir die Nüchternheit nicht verlieren auf dem Weg. Ich habe ein Treffen gehabt, wir waren Pizza essen mit einem Bruder, das mache ich mit ihm so 1-2 Mal im Jahr, und dann fragt er mich so, ja, habt ihr eigentlich eure Kinder impfen lassen? Weil die haben so mehrere kleine Kinder, noch ganz klein, und sage ich, ja klar, wir nehmen immer alles mit, was so angeboten wird, wenn es um Impfungen geht, wenn es um sonst ist. Und dann meinte er, naja, er kann sich das überhaupt nicht vorstellen, dass er sein Kind impfen lässt, wenn da so eine spitze Nadel in sein Fleisch hineingestochen wird und dann spritzen die so ein Gift in den Körper von seinem Kind. Das kann er nicht verantworten vor Gott. Und dann habe ich gedacht, hä? Das ist ja, das habe ich noch nie gehört. Also ich wusste schon, dass es auch Leute gibt, die dagegen impfen sind, aber das ist so irgendwie so, mir so gegenüber sitzt und dann auch so massiv. Und das Gespräch war einfach so, was man nicht sieht, das gibt es nicht. Zum Beispiel Kinderlähmung. Kinderlähmung, das kennen unsere Kinder gar nicht, das gibt es einfach nicht. Das gibt es einfach nicht, die Krankheit. Siehst du irgendwo Kinderlähmung? Nein, warum soll ich mein Kind dagegen impfen lassen? Und dann habe ich nachgelesen, ein bisschen so mal recherchiert, und einfach so gibt es ja so Statistiken und verschiedene Berichte aus der Vergangenheit. Da war es zum Beispiel so, dass die letzte Kinderlähmungsepidemie in Deutschland 1952 war. Und da ist auch meine Tante übrigens gelähmt worden. Die hat ein gelähmtes Bein, seitdem sie ein kleines Kind ist, seitdem sie ein Baby war. Ist also ein Fuß von ihr bis heute gelähmt. Das ist mir dann erst wieder aufgefallen. Es gab in Deutschland 10.000 Gelähmte und 750 Tote, weil die Kinder sind oft durch Atemlähmung erstickt einfach. Sind gestorben durch Ersticken. In New York 1916 gab es fast 10.000 Erstickungstode und 27.000 Gelähmte, weil es dort eine Polio-Epidemie gab. Und das Bild, das ich euch hier mitgeschickt habe, das ist der Alexander, der Paul Alexander, und der lebt noch. Also ich habe ein Interview mit ihm gelesen, das Bild das mit dem gelben U-Boot, das ist also ein aktuelles Bild von Herbst 2020, und der ist jetzt seit 68 Jahren da drin, in diesem Kasten. Also das ist ein Beatmungsgerät der alten Schule. Es funktioniert mit Vakuum, und da wird sozusagen die Lunge durch Vakuum entfaltet, und zieht die Luft praktisch durch den Mund oder durch die Nase in den Körper, und da liegt er halt da. Und der ist auch bei dieser Epidemie in Amerika gelähmt worden, da war er 6 oder 7 Jahre alt, und auf dem unteren Bild, da sieht man lauter eiserne Lungen mit lauter Kindern drin, die alle nicht mehr selbstständig atmen konnten. Und da sind halt viele davon erstickt. Aber es sind auch größerer Teil, soviel ich weiß, haben auch dann wieder selbst begonnen, spontan zu atmen, und sind wieder gesund geworden. Zumindest sind sie nicht gestorben. Und es ist sehr interessant, wenn man da mal drüber nachdenkt, was eigentlich auf der Welt überall los ist, und dass die Menschheit halt versucht, mit allen Mitteln, die sie hat, irgendwie gegen die Krankheiten anzugehen. Also ich will jetzt hier keinen Impfvortrag halten oder mich auch nicht positionieren, aber zum Beispiel war es so, das finde ich auch interessant, dass letztes Jahr in manchen Kalenderwochen, zum Beispiel Kalenderwoche 15, dass es 14% mehr Tote gab durch Corona als sonst. Dass es aber in der Kalenderwoche 33 20% mehr Tote gab als sonst, und das lag am heißen Sommer. Weil in den Altenheimen oft Menschen, viele, mehrere sterben, wenn es sehr heiß ist. Das ist auch wichtig zu wissen. Und es gab übrigens auch letztes Jahr 10.000 Selbstmorde. Und die schlimmste Zahl ist, dass in Deutschland jedes Jahr 1 Million Menschen sterben. Ganz normal. Jeden Tag sterben 3.500 Leute in Deutschland. Und da haben wir uns vorher wenig Gedanken drüber gemacht. Das Leben ist einfach sehr gefährlich und endet fast immer mit dem Tod. Stimmt ja genau, was ich sage. Fast immer mit dem Tod. Warum? Manche werden entrückt. Genau, der Philipp weiß Bescheid. Der Henoch, bei dem wird es Ausnahme geben. Sonst noch jemand? Der Elia. Genau, also 2 haben wir schon. Und wenn halt der Herr jetzt dann nächstes Jahr kommt, dann gibt es ja wirklich einen richtigen Schwung. Einen richtigen Schwung von denen, die das Überleben überlebt haben. Corona oder andere Todesursachen, es gibt viele davon, sind alle für den ersten Tod, für den leiblichen Tod verantwortlich. Der ist tragisch, aber das ist nicht der tragischste. Der wirklich tragische Tod ist der zweite Tod im Feuersee. Der ist wirklich tragisch, weil der für immer ist. Todesursache für den zweiten Tod im Feuersee gibt es nicht verschiedene, es gibt nur eine, das ist die Sünde. Und die Impfung gegen den zweiten Tod hilft zu 100%. Das ist das Evangelium. Also es ist eigentlich, wenn man mal so, also das relativiert, dann ist eigentlich unsere Impfung, unser Predigt vom Evangelium viel besser, viel weitreichender und viel entscheidender für das Leben der ganzen Menschen auf der Erde, wie das andere alles. tausendmal wichtiger, tausendmal entscheidender. Und darauf sollen wir uns konzentrieren. Und das geht nur, wenn wir nüchtern sind, wenn wir immer die Proportionen richtig einschätzen. Das ist unser Auftrag. Trotzdem finde ich das super mit Impfen und was weiß ich. Letztens war ich sogar Impfassistent bei uns in der Klinik und da haben wir versucht, so viel wie es geht von den Patienten durchzuimpfen. Und das überhaupt noch keiner geschafft hat. Und da hat es fast einen Ärger gegeben. Weil ich habe gemerkt, bei den BioNTech-Fläschchen, ich konnte es nicht anders, ich habe einfach 7 Impfdosen rausbekommen. Da hieß es immer in den Medien, es gehen nicht nur 5, sondern 6. Und dann habe ich 7 gehabt. Und dann sage ich zum Arzt, tut mir leid, aber ich habe es ganz genau genommen, 0,3 Milliliter und ich hab 7 gehabt. Haben wir dann noch 2 zusätzlich geimpft. Dann haben die anderen eine Aufstellung gemacht. Das darf man nicht, das ist verboten. Aber wir haben dann im Internet gelesen, dass es tatsächlich klappt. 7 Impfdosen, also 6, ich bin da voll positiv. 1. Korinther 15, 34, da haben wir jetzt dann noch 2 Bibelstellen übrig. Die Flasche habe ich selber, 1. Korinther 15, 34. Da sehen wir, wie unglaublich schlecht der Einfluss ist oder die Gefahr ist, wenn man unnüchtern ist. Da sagt nämlich Paulus diesen entscheidenden Satz, lass dich nicht verführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und da geht es darum, dass die Irrlehre in der Gemeinde, die hat die Auferstehungshoffnung zersetzt. Die hat praktisch der Gemeinde das Fundament geraubt, die Irrlehrer, die Ungläubigen in der Versammlung. Werdet doch einmal recht nüchtern und sündigt nicht, denn einige wissen nichts von Gott. Das sage ich euch zur Schande. Die Geschwister haben sie durch Unnüchternheit von Irrlehre so infizieren lassen, dass ihre Auferstehungshoffnung, das Zentrum unseres Glaubens, dass es irgendwie zerstört worden ist. Deshalb ist es wichtig. Festhalten an der gesunden Lehre, nüchtern werden. Wir sind die Hoffnungsträger in dieser Welt. Und die Nüchternheit bewahrt uns abzudriften und unser Zeugniskraft zu verlieren. Nüchternheit macht sich auch nichts vor und stellt die aktuelle Lage ins Licht des Wortes Gottes. Und da haben wir noch 2 Bibelstellen jetzt übrig im 1. Petrusbrief. Und die Geschwister dort, an die diese Verse gerichtet waren, denen ging es viel schlechter wie uns. Die waren in großer Not, die waren in Verfolgung um des Glaubens willen. Und der Petrus ermahnt sie in 1. Petrus 1, Vers 13. Danke. Und Kapitel 4, Vers 7.
Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet.
Genau. Angesichts von Leiden und Martyrium werden die Geschwister dort zur Nüchternheit ermahnt. Leiden ist der Zusammenhang. Das Leiden soll sie nicht erschrecken, soll sie nicht mutlos machen, sondern es ist ein Zeichen dafür, dass das Ende aller Dinge gekommen ist und deshalb sollen sie besonnen und nüchtern sein zum Gebet. Ich will euch nochmal ermahnen oder uns ermutigen, dass wir in unseren gemütlichen Häusern nicht stundenlang Corona-News tanken und die ganze Zeit unseren Geist so füllen mit diesen Zahlen und was es alles gibt, dass wir die ganze Zeit auf dieser Welle dahin schwimmen, sondern dass wir uns konzentrieren auf das Wort Gottes, dass wir uns nicht blenden lassen und nicht wie aufgescheuchte Hühner herumlaufen, sondern die Lenden des Gemütes umgürten. Das heißt, reiß dich zusammen. Schau die Dinge aus Gottes Perspektive an. Und dass wir so gewappnet sind für schwierigere Zeiten. Jetzt möchte ich noch mit uns beten. Herr, wir danken dir, dass du uns ermahnst, an so vielen Stellen nüchtern zu sein und du weißt auch, wo diese Botschaft auch Raum hat, in der Gemeinde in Traunreuth oder im Herzen vor die Geschwister, wo es nötig ist, dass wir uns besinnen auf das, was zählt, auf das, was wahr ist. Wir preisen dich, Herr, dass du die Geschichte dieser Erde in deiner Hand hast und dass du durch die Jahrhunderte, Jahrtausende der gleiche geblieben bist und dass du das auch zu Ende bringst, was du versprochen hast. Und da wollen wir hinaufblicken zu dir und uns freuen, weil sich unsere Erlösung naht. Herr, wenn es eine Wehe ist, dann möchten wir es auch richtig beurteilen und wenn sie nachlässt, unsere Zeit dann noch besser auskaufen. Und erwecke du uns, Herr, dass du uns nicht schlafen findest, sondern wachend, wenn du kommst. Wir beten dich an. Amen.